Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Fresenius hat den neuen Chef gerade gefunden und Adidas muss ihn schnell noch suchen. Überraschend räumt Kaspar Rohrstedt den Platz. Lücken in den Chefetagen, dazu gleich mehr. Mehr auch zur Inflationserwartung der Bundesbank. 10% könnten es im Herbst sein. Und zum Start der Sendung die Kanada-Reise von Kanzler und Wirtschaftsminister Frank Capellan begleitet die Reise. Es geht, Herr Capellan, ja um eine Mission in Sachen Energiesicherheit. Was konkret will die Bundesregierung erreichen?
Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt in wenigen Minuten erfahren. Ich befinde mich gerade auf einer Dachterrasse eines Wissenschafts- und Innovationszentrums in Montreal, wo wir Olaf Scholz, den Bundeskanzler, und den kanadischen Premier Justin Trudeau erwarten zu einer Pressekonferenz. Man möchte eine Energiepartnerschaft auf den Weg bringen. Man möchte ein Wasserstoffabkommen unterzeichnen. Das soll morgen geschehen auf der Insel Neufundland, dort, wo grüner Wasserstoff produziert werden soll. Und da hegt man große Erwartungen an Kanada, derzeit der weltweit drittgrößte Produzent von grünem Wasserstoff. Da möchte Deutschland eben mit einsteigen. Da will man einiges mit auf den Weg bringen und dafür sind auch hochrangige Vertreter der deutschen Wirtschaft hier dabei. Der Vorstandschef von Bayer etwa, der scheidende VW-Chef Herbert Diess oder auch BDI-Chef Siegfried Russwurm. Die deutsche Industrie wartet auf Wasserstoff, möchte den lieber heute als morgen einsetzen. Das wird allerdings alles Jahre noch dauern, aber man möchte hier die ersten Weichen stellen.
Grüner Wasserstoff, es gilt ja so als ganz großes Zukunftsthema im Bereich der prekären Energieversorgung. Es gibt aber auch in Kanada einiges an Widerständen zu überwinden.
Es gibt große Widerstände und deswegen hat sich der Bundeskanzler etwa auch mit dem Premierminister der Provinz Quebec heute Morgen getroffen, um mit ihm darüber zu sprechen. Denn auch diese Provinzregierung steht dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Man sieht sich Protesten gegenüber von Umweltschützern oder auch von der indigenen Bevölkerung, die dagegen ist, dass dort große Windkraftanlagen gebaut werden, etwa auf Neufundland. Man ist aber auch dagegen, weitere Pipelines zu bauen, denn Kanada gilt ja auch als sehr wichtiger Exporteur von Flüssigerdgas. Allerdings, und das ist der große Haken, das hat auch Wirtschaftsminister Robert Habeck immer wieder betont, der den Kanzler ja auf seiner Reise begleitet, der große Haken daran ist, dass das Flüssigerdgas vor allen Dingen über den Pazifik, über Terminals an der kanadischen Pazifikküste in Richtung Asien exportiert wird. Es gibt derzeit keine Terminals für LNG, für Flüssiggas, die einen solchen Export auch nach Deutschland oder nach Europa möglich machen sollten. Also kurzfristig Energieprobleme zu lösen, das wird den beiden, das wird Habeck und Scholz wahrscheinlich hier in Kanada bei ihrem Besuch nicht gelingen.
In puncto Flüssigerdgas als Ersatz für Lieferungen aus Russland ist die Bundesregierung ja auch schon in Norwegen und in Katar vorstellig geworden. Nun hat Kanada im Vergleich zumindest zu Katar den Vorteil, dass es über Rohstoffe verfügt und zugleich eine funktionierende Demokratie hat. Das macht die Mission in diplomatischer Hinsicht einfacher. Aber woran hakt es? Sind die technischen Probleme, die es zu überwinden gibt, das einzige Handicap?
Das ist sicherlich ein großes Handicap. Es gibt technische Hürden. Es ist auch nicht ganz so unproblematisch, die Terminals, die jetzt gebaut werden, für den Import von Wasserstoff und gleichzeitig auch für den Import von Flüssiggas fertig zu machen, vorzubereiten, darauf vorzubereiten. Das geschieht ja gerade in Rekordtempo an der deutschen Nordseeküste. Da will man eben versuchen, dass man da nicht nur Flüssiggas, sondern eben künftig auch Wasserstoff über diese Terminals importieren kann. Aber im Prinzip ist es genauso, wie Sie gesagt haben. Das hat auch Justin Trudeau, der kanadische Premier, immer wieder betont. Wir bieten uns an als zuverlässiger Partner. Wir haben all das, was ihr braucht. Wir haben all das, was auch Russland hat. Wir haben seltene Erden. Wir haben Lithium beispielsweise. Wir haben Öl, wir haben Gas und wir haben eben Wasserstoff. Und wir sind aber anders als Russland eine Demokratie. Also da setzt man ganz auf diese Partnerschaft mit Kanada. Und man muss auch sagen, der Bundeskanzler pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zum kanadischen Premierminister, sodass man hofft, dass man da auch auf dieser Basis hier schnell zu Ergebnissen wird kommen können.
Etwas unwillig waren die Kanadier ja gegenüber Berlin, weil von dort aus das Handelsabkommen CETA, interessant für Kanada, wichtig für Kanada, weiterhin nicht ratifiziert ist. Das soll sich ändern?
Das soll sich ändern, das hat der Kanzler auch nochmal betont und das hat auch der grüne Energieminister, der Vizekanzler Robert Habeck betont, dass man diesen Ratifizierungsprozess nun möglichst schnell abschließen möchte. Aber gleichwohl, es gibt nach wie vor Proteste, es gibt Kritik an CETA, es gibt Forderungen, die Umweltstandards zu erhöhen, da noch einmal nachzuverhandeln. Aber das sind Dinge, auf die sich der Kanzler nicht einlassen will, weil man ja schon dieses Abkommen über Jahre verhandelt hat und dann auch noch mal nachgebessert hat. Jetzt soll das möglichst schnell in trockene Tücher gebracht werden und ratifiziert werden. Und beide geben sich da optimistisch, dass man das zumindest auch dem kanadischen Premier jetzt mit auf den Weg geben kann, dass das in Deutschland schnell abgeschlossen werden kann.
Aus Kanada war das Frank Capellan. Vielen Dank. Die prekäre Lage bei der Energieversorgung, die dadurch steigenden Preise, das ist nicht der einzige, aber der wesentliche Treiber der Inflation. Laut ihres Monatsberichts rechnet die Bundesbank mit Inflationsraten im Herbst von 10%. Und diese enorme Verteuerung der Lebenshaltung versetzt immer mehr Menschen in die Situation, dass sie von ihrem verfügbaren Einkommen nichts mehr zur Seite legen können. Mischa Erhardt über eine gesellschaftlich und sozial prekäre Lage.
Offensichtlich betreffen Geldsorgen immer mehr Haushalte. Und das bedeutet potenziellen gesellschaftlichen Sprengstoff.
Das zeigt eine dramatische soziale Spaltung und soziales Problem für viele Menschen,
sagt der Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher.
Das Problem ist ja nicht nur, dass die Mehrheit der Deutschen in dieser Situation im Augenblick nichts mehr sparen kann, sondern das noch größere Problem in Deutschland ist, dass 40% praktisch gar keine Ersparnisse haben. Heißt, viele Menschen haben die Situation im Augenblick, dass die Energiepreise durch die Decke schießen, die Nahrungsmittelpreise teurer werden und haben keinen Weg, sich gegen diese Inflation zu schützen.
Auch der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski, schätzt die Lage für viele Menschen und Haushalte als äußerst schwierig ein.
Die Lage ist auch allgemein für Verbraucher und Verbraucherinnen dramatisch, die aufgrund der gestiegenen Preise und der noch bevorstehenden hohen Energierechnung, die ja jetzt erst im Winter kommen werden, sehen werden, dass es etliche gibt, die am Ende des Monats einfach zu wenig Geld haben, die nicht rund kommen werden mit ihrem Einkommen.
Entspannung ist nicht in Sicht. Denn ab Oktober plant die Bundesregierung eine Gasumlage, die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher in die Höhe treiben wird. Zwar hat Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, dass die Bundesregierung im Gegenzug die Mehrwertsteuer auf Gas von 19% auf 7% senken wolle, um die steigenden Kosten abzudämpfen. Allerdings kritisieren Sozialverbände, dass damit auch Haushalte mit hohem Einkommen entlastet würden. Wirtschaftsverbände wenden überdies ein, dass Unternehmen von dieser Senkung der Mehrwertsteuer nicht profitieren können. Jedenfalls dürfte die Inflation laut Prognosen von Ökonomen und der Deutschen Bundesbank im Herbst weiter steigen. Und das schließlich dürfte auch zu höheren Lohnforderungen in Tarifverhandlungen führen.
Die Bundesbank geht selber davon aus, dass wir im nächsten Jahr eine durchschnittliche Inflationsrate von mehr als 4% haben werden. Aber das heißt dann logisch, das ist ein Kaufkraftverlust. Und den Kaufkraftverlust kann ich halt nur versuchen, teilweise wie es auszugleichen mit höheren Löhnen.
In dem heute von der Bundesbank veröffentlichten Monatsbericht geht das Institut davon aus, dass die Inflationsrate im Herbst auf neue Rekorde klettern wird. Das wiederum führe zu mehr Druck in Tarifauseinandersetzungen.
Ist das nun eine Lohnpreisspirale? Ich denke nicht. Ich denke, dass es erstmal nur die ganz natürliche und auch logische Reaktion ist von Arbeitnehmern, von Gewerkschaften in einem gut laufenden Arbeitsmarkt, einem Arbeitsmarkt mit Fachkräftemangel, dass man versucht, jedenfalls Teile der gestiegenen Inflation auszugleichen über leicht höhere Löhne.
So Carsten Jeski. Bei einer Lohnpreisspirale schaukeln sich höhere Löhne und steigende Preise gegenseitig in die Höhe. In der Tat aber liegen die bisherigen Tarifabschlüsse in diesem Jahr in der Regel unterhalb der hohen Inflationsraten. Zwar steigen die Löhne damit nominal, in der Realität aber löscht die Inflation die Erhöhungen unter dem Strich aus. Real müssen Beschäftigte damit also Lohn- und Kaufkraftverluste hinnehmen.
Michael Erhardt war das. Entlastungspaket 1 und 2 gab es bereits als Kompensation für hohe Energiepreise und Inflation. Entlastungspaket Nummer 3 kommt, das gilt als sicher. Aber was genau im Paket stecken soll, darüber gibt es weiter Debatten. Am Mittwoch soll aber bereits eine Verordnung ins Bundeskabinett, mit der im öffentlichen Raum gespart werden soll. Türen zu also und Lichter früher aus. Lothar Lenz zum politischen Biathlon dieser Tage, zum Sparen und Entlasten.
Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kann Deutschland jetzt zeigen, dass es zusammenhält. Das gelte vor allem beim Energiesparen, sagte Habeck am Morgen im ZDF. Denn wenn es nicht gelinge, 20% weniger Erdgas zu verbrauchen als im vergangenen Jahr, dann drohe eine ernste Lage im Winter, so der Bundeswirtschaftsminister. Auf das Gemeinschaftsgefühl setzt der grüne Habeck aber auch beim Thema soziale Gerechtigkeit. Das Entlastungspaket der Bundesregierung müsse besonders die Menschen in den Blick nehmen, die wenig verdienten und deswegen besondere Probleme hätten mit den gestiegenen Preisen, sagte Habeck. Der Vorschlag von Finanzminister Christian Lindner, die Bürger vor der kalten Progression zu schützen, also vor dem Effekt, dass Lohnerhöhungen zu einer höheren Steuerbelastung führen, dieser Vorschlag sei zwar richtig, sagte Habeck.
Aber er ist in der Lage, in der das Land sich befindet, nicht der allerstärkste und der erste Grund. Der allerstärkste und erste Grund ist, dass wir den demokratischen Grundkonsens halten müssen, indem wir einen sozialen Ausgleich schaffen. Und das heißt für mich, dass diejenigen, die weniger verdienen, stärker unterstützt werden als diejenigen, die viel verdienen.
Lindner selbst hatte gestern beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin nochmal den Rahmen abgesteckt, den er für weitere Entlastungen sieht.
Es wird ein drittes Entlastungspaket für den Winter geben, aber wir müssen es innerhalb der Grenzen der Schuldenbremse und ohne Steuererhöhungen finanzieren, weil wir Inflation bekämpfen müssen und die wirtschaftliche Entwicklung stabilisiert werden muss.
Manuela Schwesig, SPD-Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, machte sich unterdessen dafür stark, dass weitere Entlastungen bei den Menschen ansetzen, die die größte Not haben, über die Runden zu kommen.
Das sind Rentnerinnen und Rentner, auch Studenten, Solo-Selbstständige. Und gleichzeitig müssen Dinge weiter fortgeführt werden, die sinnvoll sind und vernünftig sind. Und das ist zum Beispiel das 9-Euro-Ticket.
Steuerentlastungen, die bringen doch kaum was bei Geringverdienern, die ohnehin kaum Steuern zahlen, sagt dagegen Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Sie will den Blick auch auf Bezieher mittlerer Einkommen weiten.
Die Menschen mit geringem Einkommen brauchen in der Tat besondere Unterstützung, aber diese Inflation und die extrem hohen Preise treffen ja immer weitere Teile, auch in der Mittelschicht, und auch den Menschen muss geholfen werden.
Die Linke schlägt deshalb eine Einmalzahlung von 1500 Euro für jeden Haushalt in Deutschland vor, plus noch einmal 600 Euro für jedes Familienmitglied. Bei gut 42 Millionen Haushalten in Deutschland und 83 Millionen Bundesbürgern kämen so Zahlungen von 111 Milliarden Euro zusammen. Ein Viertel des Bundeshaushalts.
Lothar Lenz war das und Themenwechsel. Die meisten Menschen in Deutschland werden zu Hause gepflegt. Insgesamt sind es 3 Millionen Menschen. Deren Pflegerinnen sind oft Frauen aus Osteuropa, die komplett bei den Pflegebedürftigen leben. Auf dem Papier arbeiten diese Frauen häufig nur 6 bis 8 Stunden am Tag, während in der Realität oft von ihnen erwartet wird, dass sie durchgängig verfügbar sind. Dass dies nicht rechtmäßig ist, hat im vergangenen Jahr das Bundesarbeitsgericht entschieden. Trotzdem geschieht es. Ann-Kathrin Jeske hat eine Pflegerin getroffen, die sich aus diesen Arbeitsbedingungen herausgearbeitet hat.
Ich habe mit einer polnischen Agentur angefangen. Und weil ich überhaupt fast kein Deutsch gesprochen habe und keine Erfahrung in der Pflege hatte, die Agentur hat mir ein Gehalt in Höhe von 1.000 Euro netto gebietet und habe ich natürlich das genommen. Ich brauchte Geld in dieser Zeit.
Eva, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, erinnert sich daran, wie sie vor 7 Jahren zum ersten Mal nach Deutschland kam. In Polen fand sie damals keinen Job. Eine Anfang 50-jährige studierte Philologin, auf dem polnischen Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. Das Angebot einer Vermittlungsagentur klang gut. 1.000 Euro netto für 15 Stunden Arbeit die Woche. Doch in Berlin angekommen, arbeitete Eva nicht 15 Stunden die Woche, sondern 16 Stunden am Tag.
Ich habe einen Mann mit Parkinson und Alzheimer gepflegt. Zuerst, ich hatte keine Ahnung, was überhaupt Demenz und Alzheimer und Parkinson bedeutet. Und von mir hat die Familie erwartet, dass ich gut Deutsch spreche, dass ich Erfahrung in der Pflege habe und ich kann auch Auto fahren. Alles zusammen war ganz einfach pur Stress.
Auch der Frau des pflegebedürftigen Patienten hatte die polnische Vermittlungsagentur falsche Versprechungen gemacht, nämlich eine deutschsprachige und vor allem ausgebildete Pflegekraft.
Und das Einzige, was gestimmt hat, dass ich Führerschein habe und ich Auto fahren kann.
Nach einer Weile arrangierten sich die beiden Frauen miteinander. Eva blickt deshalb nicht nur kritisch auf diese Zeit zurück. Dennoch findet sie für ihre damaligen Arbeitsbedingungen klare Worte.
Ich war ausgebeutet. Von Anfang an von beider Seite. Das muss ich sagen, klar. Besonders von Agenturen.
Dem würde das Bundesarbeitsgericht heute wohl zustimmen. Vor gut einem Jahr entschied das Gericht in einem wegweisenden Urteil, dass Frauen wie Eva der gesetzliche Mindestlohn zusteht und zwar nicht nur für die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit, sondern auch für die Bereitschaftszeit. Justina Oblatzewicz betreut in der Beratungsstelle Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbunds jeden Tag ausländische Frauen und Männer, die in Deutschland unter fragwürdigen Bedingungen arbeiten. Was die häusliche Pflege angeht, bemerkt sie in der Beratung seit dem Urteil einen Unterschied.
Dass mehr Betreuerinnen und Betreuer, sind ja überwiegend Frauen, zu uns kommen und uns direkt auf die Auswirkungen des Urteils ansprechen. Und zwar dahingehend, dass sie gerne wissen wollen, inwiefern das, was das Gericht ausgeurteilt hat, also hauptsächlich die Bezahlung für die Bereitschaftszeiten, auch für sie geltend gemacht werden kann.
Den meisten Frauen kann die Juristin nicht helfen, weil sie von den Agenturen eine Art Dienstleistungsvertrag bekommen, de facto also selbstständig sind. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist aber nur auf Angestelltenverhältnisse anwendbar. Selbst wenn die Pflegerinnen jedoch angestellt sind, blocken die Agenturen die Forderung nach mehr Lohn häufig ab.
In vielen Fällen führt das aber nicht wirklich zu einem erfolgreichen Abschluss, denn häufig ist es so, dass die Agenturen Anfragen ignorieren, Anschreiben nicht beantworten, sodass die Anfragen häufig ins Leere laufen.
Den Schritt, selbst zu klagen, gingen nur wenige. Das fremde Rechtssystem, die Kosten und die lange Verfahrensdauer schrecke die Frauen ab. Auch gesetzlich hat sich seit dem Grundsatzurteil nichts getan. Die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, die häusliche Pflege auf rechtssichere Füße stellen zu wollen. Passiert ist bisher nichts. Und das hat Gründe.
Fakt ist, eine Betreuung durch eine einzige Person in der Form, wie sie heute stattfindet, auch wenn es jetzt keine aktiv 24 Stunden sind, ne? Also wir reden von einer aktiven Arbeitszeit und dann noch zusätzlich die Bereitschaftszeit. Das ist unter Beachtung der geltenden Arbeitsrechte nicht möglich in Deutschland. Ja, das heißt, dieses Modell, eine Person ist verantwortlich rund um die Uhr, dieses Modell können Sie nicht auf juristisch sichere Füße stellen.
Vorerst bleibt der Weg raus aus der Ausbeutung, also der Kampf Einzelner. Eva hat das geschafft. Ihre Arbeitsverträge schließt sie nicht mehr mit Agenturen, sondern direkt mit den Familien ab. Auch nach Polen pendelt sie nicht mehr, sondern lebt heute am Bodensee. Bei einer Entscheidung aber ist sie geblieben. Sie arbeitet weiter in der häuslichen Pflege und lebt mit ihrer Patientin zusammen. Ein Job im Heim ist für sie keine Option.
Im Heim ist alles zu viel anonym, zu schnell, zu viele Leute. Ich habe keine Zeit. Ich mag auch für diese Patienten nicht nur wegen dieser pflegerischen Sache hier sein, auch zusammen lachen, zusammen quatschen, zusammen Ausflug machen. Und für mich ist es viel besser, wenn ich in der häuslichen Pflege arbeite mit einem Patienten, wegen dieser persönlichen Kontakt.
Licht- und Schattenseiten in der Pflege, Ann-Kathrin Jeske war das. Am vergangenen Freitag wurde nach Börsenschluss bekannt, dass es einen vorzeitigen Wechsel an der Spitze des Medizinkonzerns Fresenius geben wird. Heute wird bekannt, dass sich Adidas von seinem Chef von Kaspar Rorsted trennt. Brigitte Scholtes zur Wechselinflation an der Spitze großer DAX-Konzerne.
Und wieder muss ein Unternehmenschef gehen. Kaspar Rorsted wird Adidas im kommenden Jahr verlassen. Darauf habe er sich im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat geeinigt, teilte das Unternehmen mit. Es waren zumindest unruhige Zeiten, durch die der Däne den Herzogenauracher Sportartikelhersteller in den letzten Jahren steuern musste. Das sagte er noch zur Hauptversammlung Mitte Mai.
Wir alle fühlen es. Die Welt ist ein Stück weit aus den Fugen geraten. Ich freue mich daher, dass wir viele Herausforderungen gemeistert und das Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen haben. Das macht mich zuversichtlich, dass wir auch in die aktuelle Herausforderung schaffen werden.
Doch nicht alle Herausforderungen schaffte Adidas. Und so ist auch Daniela Bergdolt von der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, nicht überrascht von der heutigen Ankündigung.
Es hat sich abgezeichnet, dass die Investoren mit Herrn Rohrstedt nicht mehr zufrieden waren. Und dass man doch ihm eher vorgeworfen hat, dass er nur die Kosten senkt, aber dem Unternehmen nicht ausreichend Perspektive gibt und auch nicht ausreichend Innovationen, damit es gegenüber den Konkurrenten bestehen kann.
Das zeigte sich im Aktienkurs, der vor gut einem Jahr noch bei 313 Euro gelegen hatte, sich inzwischen aber fast auf 160 Euro halbiert hat. Adidas-Aufsichtsratschef Thomas Raabe meinte, nun sei der richtige Zeitpunkt, um dem Unternehmen einen Neustart zu ermöglichen. Adidas kämpft immer noch mit den Folgen des Lockdowns in China. Dort seien die Kunden sehr zurückhaltend gewesen beim Kauf von Adidas-Artikeln. Aber das allein sei nicht der Grund für den vorzeitigen Abgang Rohrstedts, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2026 lief, glaubt Aktionärschützerin Bergdolt.
Das war nicht nur China. Uns wurde immer gesagt, man hat eine volle Pipeline mit neuen Produkten. Aber warum ist dann ein Konkurrent wie Puma deutlich besser und startet viel besser durch nach Corona als Adidas? Das versteht man irgendwie nicht.
Rohrstedt will im Amt bleiben, bis die Nachfolge geklärt sei, hieß es in der Mitteilung von Adidas. An einen neuen Chef oder eine neue Chefin hat Bergdolt klare Erwartungen.
Dass er Adidas wieder ganz nach vorne bringt. Und ich meine, wir sind immer in diesem Konkurrenzwettkampf mit Nike. Und wir müssen einfach betonen können, was wir sind. Europäisch stark, innovativ, modern, kreativ. Diese Dinge müssen umgesetzt werden in den Produkten, müssen umgesetzt werden mit den Produkten und den Werbeträgern. Und dann kann man wirklich gut durchstarten wieder.
Mit Kaspar Rohrstedt geht damit ein weiterer DAX-Chef. Am Freitag war bekannt geworden, dass schon zum 1. Oktober Stefan Sturm den Gesundheitskonzern Fresenius verlassen muss. Sein Nachfolger wird Michael Senn, der aktuell die Infusionssparte Fresenius Kabi führt. Auch hier hatten die Entwicklung von Geschäft und Aktienkurs enttäuscht. Und vor einem Monat hatte auch der Volkswagen-Konzern die Trennung von seinem Chef Herbert Diess bekannt gegeben.
Brigitte Scholtes war das. Zwei DAX-Konzerne mit Führungswechsel, einer entschieden, einer noch offen. Nehmen wir das mit zum Börsenberichterstatter Sami Ibrahim. Was hielt der Aktienmarkt davon?
Naja, also man weint ihm nicht wirklich an den Tränen nach. Die Aktie um mehr als 4% abgesackt. Sie war aber vorher auch schon im Minus. Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Ist ja so eine Verlautbarung, die man hier nicht so gerne hört. Das heißt also, erstens, er macht das noch ein bisschen. Zweitens, man weiß noch nicht, wer ihm nachfolgt. Auch wenn der Termin für das Ausscheiden ja noch ein bisschen hin ist. Das ist etwas ebenfalls, was man hier nicht so gerne sieht. Etwas gelöster diesen anderen Chefwechsel, der gerade angesprochen wurde. In diesem Fall ja Fresenius. Hier liegt die Aktie um mehr als 4% zu. Dass Stefan Sturm geht, das wurde eben begrüßt. Man war dort nicht besonders glücklich. Mehrere Gewinnwarnungen, die Aktie wurde schwer gebeutelt. Jetzt erhofft man sich Besserung. Und wo es gerade angesprochen wurde, dies muss ja auch gehen. Sein Nachfolger Oliver Blume, der wird ja nun VW übernehmen, soll aber auch noch eine Chefposition bei Porsche, bei der Porsche SE, bei der Holding haben. Da ist man nicht besonders glücklich. Da gibt es eine Analyse, die da schwer ins Kontor haut. Die VW-Aktie heute beispielsweise ebenfalls mit einem Minus von 4,6%.
Und was es an Nachrichten für den Aktientag als Ganzes gab? Die Bundesbank, die eine Rezession und Inflationsraten von 10% erwartet und dann noch wenig erfreuliche Nachrichten zum Export. Wie kam das an?
Ja, der Export in Nicht-EU-Länder kräftig zurückgegangen gegenüber dem Vorjahr hat er jetzt zugelegt. Das liegt allerdings natürlich auch wieder mal an den gestiegenen Preisen. Hier spielt die Inflation eine Rolle. Die Bundesbank hat ja auch darauf hingewiesen, dass die Europäische Zentralbank an der Zinsschraube drehen wird müssen. Aktuell der DAX bei 13.220 Punkten. Das sind mehr als 300 Punkte minus, gut 2,3%. Eine kräftige Korrektur, eben auch getrieben von den Zinssorgen.
Adidas und Fresenius hatten wir erwähnt. Was gab es sonst an Bewegung?
Ja, etwas Bewegung gab es unter anderem noch bei der Telekom. Der Chef Timotheus Höttges will die Telekom zum wertvollsten Unternehmen im DAX machen und solche Sprüche kommen natürlich gut an.
Euro, Anleihen und Goldpreis.
Der Euro bei einem Dollar 001. 0,1 im Referenzkurs inzwischen deutlich darunter. Die Anleihen bei 1,12% in der Umlaufrendite und der Goldpreis bei 1.738 US-Dollar je Feinunze.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.